Vielen Dank, Christian Vogel. Eigentlich bist erst jetzt richtiger Bürgermeister, wenn man die erste Begrüßung einmal hinter sich gebracht hat beim Neujahrsempfang. Du hast mir das Leben natürlich maßlos erleichtert, weil ich beginne mit einem herzlichen, gesundes neues Jahr, meine Damen und Herren. Wie entsteht so eine Neujahrsempfangsrede? Bei mir ist das ja handmade alles. Sie entsteht so, dass man sich im Dezember die ersten Gedanken macht. Und die ersten Gedanken noch nicht aufschreibt, sondern sich einfach überlegt, was könnte denn die große Linie sein, waren eigentlich ziemlich optimistische und fröhliche Anfang Dezember. Ich dachte mir, ja gut, natürlich wird das Thema Asyl und Flüchtlinge eine Rolle spielen. Das ist die Klammer wohl auch zwischen 2014 und 2015, weil es uns auch dieses Jahr noch beschäftigen wird. Aber wir haben im Jahr 2014 viele schöne Erlebnisse gehabt, unglaubliche Hilfsbereitschaft, die sich geäußert hat, rund um die Erstaufnahmeeinrichtungen, rund um die Notquartiere, auch bei uns auf der Deutsch-Herrn-Straße. Eine starke, ohne staatliche Aufforderung sich einstellende Mobilisierung. Seit Mitte Dezember war dann klar, leider klar, seit die ersten größeren Pegida-Demonstrationen in Dresden gewesen ist, dass man auch dazu etwas würde sagen müssen. Dann kam die Studie der Bertelsmann-Stiftung über die Muslimfeindlichkeit in Deutschland und dann dieser unglaubliche Anschlag letzte Woche, genau vor einer Woche in Paris. Das alles hat aus einer im Grund eher positiv gestimmten Rede eine nachdenklichere gemacht. Und ich will Ihnen in den folgenden 11 Minuten, hat er gesagt, in den folgenden 11 bis 14 Minuten, sagen wir es mal so, ein paar Gedanken dazu sagen. Kurt Tucholsky hat die Frage, was darf Satire, jeder weiß das, beantwortet. Damals noch mit der schlichten Antwort alles. Die Redakteure des Satiremagazins Charlie Hebdo haben diese Aufforderung sehr ernst genommen. Das, was französische Satire ist, ist hart, geht manchmal an die Grenze und vielleicht auch jenseits die Grenze. Aber natürlich ist das alles keine Rechtfertigung dafür, dieses mit Gewalt zu beantworten. Demokratie und Meinungsfreiheit sind ohne die Freiheit der Satire nicht denkbar, auch wenn es manchmal weh tut. Die Terroristen konnten die Menschen in den Redaktionsräumen töten, leider. Was sie nicht töten konnten, sind deren Ideale, die Ideale einer freien Meinungsäußerung, die auch die unseren sind, meine Damen und Herren. Und viele Gesten wie Je suis Charlie und vieles andere in den letzten Tagen hat deutlich gemacht, dass es vielen Menschen sehr nahe geht. Und wenn es jetzt gilt, diese demokratischen Grundfreiheiten zu verteidigen und sie natürlich zu bewahren, sie vor dem Terror zu schützen, dann darf das, was sicherheitspolitisch nötig ist und sicher wird das eine oder andere sicherheitspolitisch nötig sein, nicht selbst zur Bedrohung dieser Grundfreiheiten werden. Ruhe, Augenmaß, eine klare Haltung zur Presse- und Meinungsfreiheit sind vielleicht nicht die schlechtesten Ratgeber in dieser Zeit. Natürlich wird, und die sozialen Netze, wenn man sie verfolgt, beweisen es, wird das Attentat von Paris wie ein Brandbeschleuniger wirken auf jene islamfeindlichen Einstellungen, an denen Pegida und andere Rechtspopulisten herumzündeln. Politiker aller Parteien suchen nach dem richtigen Umgang mit all dem. Denn tatsächlich ist es so, dass gerade so im Dezember des letzten Jahres die Wahrnehmung ganz widersprüchlich gewesen ist. Da haben wir einerseits die schon erwähnte anhaltende Welle der Hilfsbereitschaft erlebt gegenüber den Flüchtlingen. Ganz anders übrigens als noch vor 2 Jahrzehnten, als Flüchtling oder Asylant, wie das damals hieß, eher noch Schimpfworte gewesen sind. Das ist erklärbar und es ist erklärbar und erfreulich. Die Medien geben dem Leid der Menschen, die vor dem IS-Terror fliehen, ein Gesicht. Und viele Menschen beginnen nachzudenken und sie beginnen zu begreifen, dass sie, dass wir, werden wir an der gleichen Stelle wie die Iraker und Syrer, die zu uns kommen, vermutlich nicht anders handeln würden. Wir würden unsere Familien einpacken und schauen, dass wir das Weite kriegen, zunächst mal völlig egal, was wir zurücklassen müssten. Und andererseits, ja leider andererseits, gibt es mit Pegida und Co. ein krudes Konglomerat von Ängsten, die sich in starken Sprüchen äußern, bis hin zur perfiden Aneignung der Parole »Wir sind das Volk«. Die Leipziger haben am letzten Montag der Aneignung dieser Parole eine gute Antwort gegeben. Wir sind verblüfft, wir sind überrascht. Aber müssen wir wirklich überrascht sein? Ich denke nicht. Wir wissen aus der Vorurteilsforschung, aus jahrzehntelangen Studien, dass zwischen 10, 15, im Extremfall 20% der Bevölkerung nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa empfänglich sind. Empfänglich sind für antisemitische, für ausländerfeindliche, aber eben auch für islamfeindliche Einstellungen. In vielen Ländern Europas, Gott sei Dank nicht in Deutschland, sind daraus rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien entstanden. In Deutschland bisher nicht. Ich glaube, nicht deshalb nicht, weil rechts der Union kein Platz mehr da war, das wäre zu kurz gesprungen. Ich werde später noch darauf eingehen. Ich glaube, dass es eher so ist, dass in Deutschland in einem großen Miteinander der Parteien und der Zivilgesellschaft, aber natürlich auch aufgrund unserer Vergangenheit, nie ein Platz gelassen worden ist für Rechtsextremismus im Parteienspektrum, dass wir alle immer klar einen breiten gesellschaftlichen Bann darüber gelegt haben. Und auch deshalb, weil CDU, CSU, SPD, Grüne immer auch jene Stellvertreterpolitik betrieben haben, die denen, die ohne eigene Stimme durchs Leben gehen, auch zu ihrem Recht verholfen haben. Das ist der Anspruch aller Großen, aller Volksparteien. Das ist gelungen, aber nicht immer. Da muss man durchaus auch selbstkritisch sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Papst Franziskus, ein Papst, den man gerne zitiert und auch gut zitieren kann, hat in seiner Weihnachtspredigt die Frage gestellt, die rhetorische Frage, ich zitiere, haben wir den Mut, mit Zärtlichkeit die schwierigen Situationen und die Probleme des Menschen neben uns mitzutragen? Wie sehr braucht doch die Welt von heute Zärtlichkeit? Ein ungewöhnlicher Ausdruck in der politischen Diskussion. Haben wir den Mut, Zärtlichkeit aufzubringen? Wir hätten vermutlich formuliert Empathie, soziales Engagement, das Miteinander. Aber im Grunde hat der Papst recht, wenn er diese Frage stellt. Wissen wir noch, was die links und rechts neben uns, da meine ich jetzt nicht die beiden, was die Menschen bewegt, welche Probleme sie haben, welche Sorgen sind die bei uns in der Politik aufgehoben oder fühlen sie sich von der Politik zurückgelassen, vergessen, an manchen Stellen vielleicht sogar mit dem Gegenteil dessen, was sie für richtig erachten, gequält. Der Soziologe Heinz Bude, einer jener Vorurteilsforscher, hat das alles in einem Satz zusammengefasst, der lautet, wer von Angst getrieben ist, der vermeidet das Unangenehme, verleugnet das Wirkliche und verpasst das Mögliche. Wer von Angst getrieben ist, vermeidet das Unangenehme, verleugnet das Wirkliche und verpasst das Mögliche. Ein kluger Satz, finde ich. In diesem Zusammenhang ist es richtig und wichtig festzustellen, dass man die Ängste derer, die da montags in Dresden demonstrieren gehen, ernst nehmen muss, dass man sie sich aber natürlich keinesfalls zu eigen machen darf. Und dass das zweitens bedeutet, dass man diese Ängste analysieren muss. Islamfeindlichkeit ist ebenso wie pauschale Ausländerfeindlichkeit sehr oft eine Chiffre, eine Projektion für persönliche eigene Zukunfts- und Abstiegsängste, die auf andere Menschengruppen erfolgt. Das erklärt manches, entschuldigt aber nichts. Deshalb hat die Kanzlerin recht, wenn sie die Menschen dazu auffordert, denen nicht zu folgen, mit denen meint sie die Organisatoren dieser Pegida-Demos, wenn sie sagt, es sei dort Kälte, ja sogar Hass in den Herzen zu spüren. Die Organisatoren und politischen Trittbrettfahrer solcher Kundgebungen gilt es gemeinsam politisch zu stellen und ja auch zu bekämpfen. Deshalb hat auch Altkanzler Schröder recht, wenn er den Aufstand der Anständigen fordert. Da geht es um die gesellschaftliche Kraft, die ein klares Wort der politischen Führungsleute in Verbindung mit zivilgesellschaftlichem Engagement entfalten kann. Wenn wir alle zusammenstehen, wenn wir alle Nein sagen, dann hat das schon Wirkung. Das, was in Deutschland im Umgang mit dem Antisemitismus zumindest leidlich gelungen ist in den letzten Jahrzehnten, ist auch bei latenter Islamfeindlichkeit möglich. Ein klares, von möglichst allen geteiltes und verteidigtes Nein. Eine Haltung. Letztlich geht es um Haltungen. Es ging am Sonntag in Paris bei der Demonstration um Haltungen und gestern in Berlin. Denen, die mitlaufen, müssen wir klar machen, dass sie sich irren. Ein Sündenbock ist ein Sündenbock und bleibt das auch, oft sehr lange. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, und darum handelt es sich, wird nicht richtiger, nur weil sie von vielen artikuliert wird. Und viele von denen, die da heute mitlaufen, sind Wähler, potenzielle Wähler. Die meisten, so mutmaße ich, sind Wähler gewesen. Sie gehören vermutlich zu der Hälfte der Menschen, mit der ich mich auch im letzten Jahr schon befasst habe, zu der Hälfte, die sich aus der Wahlkabine verabschiedet haben. Und zwar mit dem Wort Adieu und nicht mit Auf Wiedersehen. Und das geht weit über Pegida hinaus. In Dresden waren es ein paar 10.000, die Nichtwähler waren 17 Millionen im letzten Jahr. Da sind ehemalige Unionswähler genauso dabei wie ehemalige SPD-Wähler. Da darf man sich keine Illusionen machen. Und gerade deshalb glaube ich, dass die Absorptionstheorie falsch ist. Wenn wir alle Rechtspopulisten entgegnen wollten, indem wir die Volksparteien ein Stück weiter nach rechts rücken im politischen Koordinatensystem, dann werden wir sie nicht schwächen, sondern eher stärken. Wir werden sie salonfähiger machen. Das zeigt der Blick auf Dänemark, auf die Niederlande, auf Großbritannien, auf Österreich in der Hochphase von Haider oder auch auf Italien. Ich glaube im Gegenteil, dass das politische Gesamtkoordinatensystem, das wir zusammen bilden, die Unionsparteien, die SPD, die Grünen, die demokratischen Parteien, ein guter Schutzschirm gegen Rechtspopulisten und Rechtsextreme sein kann, aber natürlich auch nur, wenn wir dieses Koordinatensystem selbst nicht allzu beliebig verschieben. Halten, an der Stelle festhalten, wo es demokratisch verankert ist im Spektrum. Wer von Angst getrieben ist, der vermeidet das Unangenehme, verleugnet das Wirkliche und verpasst das Mögliche. Der schon zitierte Soziologe Heinz Bude hat untersucht, wer das ist. Wer ist das? Wen treibt die Angst um? Wer ist mobilisierbar, um auf die Straße zu gehen? Und hat, erlauben Sie mir diesen Ausflug in die Soziologie, er wird ganz kurz, drei Gruppen identifiziert, die auf die Frage oder auf die Frage stimmen Sie folgender Meinung zu. Und dann ist der Satz gefallen, Muslimen sollte jede Form der Religionsausübung in Deutschland verboten werden. Und die drei Gruppen, die diesem Satz mit einer großen Mehrheit jenseits der 50% zugestimmt haben, sind folgende. Der ersten Gruppe geht es im Großen und Ganzen gut. Mittlerer Schulabschluss, finanziell und beruflich gesicherte Verhältnisse, Leben in der Gewissheit, seine Lebensziele weitgehend erreicht zu haben. Dennoch ist die Hälfte dieser Menschen pessimistisch. Sie wünschen sich eine Gesellschaft zurück, in der die tradierten Werte wieder zählen, Sicherheit, Disziplin, Leistungswille. Und sie wollen nicht gestört werden von Menschen, die anders denken und anders leben. Die zweite Gruppe nennt Bude in Gänsefüßchen die grundsätzlich Beleidigten. Das sind Menschen, die von Ausschlussempfindungen geplagt sind, finanziell und beruflich gefährdete Lebensverhältnisse, geringe Schulbildung, schwaches Selbstbewusstsein. Früher hatten wir die Modernisierungsverlierer genannt, ein ebenso schreckliches Wort wie grundsätzlich Beleidigte. Dieses Empfinden sozialer Bedeutungslosigkeit erklärt die Feindlichkeit gegenüber dem Fremden und den Hass auf sogenannte System. Dort entstehen Parolen wie Lügenpresse. Die dritte Gruppe ist ein wenig überraschend. Das sind Bürgerinnen und Bürger, die sich selbst als modern und weltoffen begreifen. Sie sind relativ gut gebildet, leben aber trotzdem in nicht so gesicherten finanziellen und beruflichen Verhältnissen. Sie fühlen sich als Verlierer trotz ihres besonderen individuellen Einsatzes der ökonomischen Entwicklung und sind extrem pessimistisch, was die Zukunft der Welt und ihre eigene Zukunft angeht. Aus dieser Beschreibung wird deutlich, meine Damen und Herren, dass die Sache mit dem rechten Rand zu einfach wäre. Die Unsicherheit und die Verunsicherung sitzt tief in der Mitte der Gesellschaft und da sind wir als Vertreterinnen und Vertreter der Politik und Sie als Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, der Wissenschaft natürlich gefragt. Es geht darum, ob wir in der Lage sind, die Menschen auf Ziele zu orientieren, die das Gemeinsame betonen, die Zurückgelassenen mitnehmen und die Solidarität als Grundlage des menschlichen Lebens fühlbar machen. Das ist schön gesagt, aber schwerer gemacht, als es schön gesagt ist. Stellvertreterpolitik, ich habe den Begriff schon gebraucht. Zärtlichkeit gegenüber den Menschen, solidarische Stadtgesellschaft, soziale Marktwirtschaft. Alles Synonyme, alles Begriffe für eben dieses Urversprechen der sozialen Marktwirtschaft, das auf gleiche Chancen für alle, unabhängig von ihrer Herkunft, das auf einen fürsorglichen Sozialstaat, das Versprechen auf eine bildungsgerechte Gesellschaft, das auf diese Dinge setzt. Ein Urversprechen, dem in Deutschland lange auch ein großes Urvertrauen entgegengebracht worden ist. Ein Urvertrauen, das wissen wir aus Umfragen, seit Jahren schwindet. Und in dem Maß, in dem das Vertrauen in dieses Urversprechen der sozialen Marktwirtschaft schwindet, in dem Maß bereiten wir den Boden für den Abschied aus der Wahlkabine und manchmal auch für die Teilnahme an solchen Demonstrationen. Die Große Koalition hat mit einigen Maßnahmen versucht, dem entgegenzuwirken. Im sozialpolitischen Bereich, die Familienpolitik, die Mütterrente, die Rente mit 63, der Mindestlohn. Mich hat ein bisschen erschreckt, wie gegen Ende des letzten Jahres mit welcher harten Kritik die Wirtschaftsweisen dem entgegnet sind. Welches Weltbild steckte da dahinter? Das einer durch und durch effizienten Gesellschaft, einer Gesellschaft, die die Menschen nach ökonomischen Nutzen kategorisiert? Das ist nicht mein Weltbild. Um nicht missverstanden zu werden, meine Damen und Herren, ich will auch keine Welt, in der der Staat jedem Menschen von der Wiege bis zur Bahre einen Sozialarbeiter hinterher schickt. Ein schreckliches, ein Orwellsches Bild. Aber ich möchte schon eine Welt, die Chancen produziert für die jungen Menschen, unabhängig vom Geldbeutel ihrer Eltern, die Möglichkeiten schafft für möglichst alle, die alle mitnimmt, auch gerade die, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Seien wir ehrlich. Seien wir ehrlich, denen, die da vorhin kategorisiert worden sind, als mitten im Leben stehend und angsthabend, wird vermutlich weder die Mütterrente noch die Rente mit 63 guttun. Das ist Dank für Leistungen, die in früherer Generation erbracht worden sind. Beim Mindestlohn bin ich, was die langfristige soziale und auch kulturelle Wirkung angeht, vorsichtig optimistisch. Lassen Sie mich zurückkommen zu diesem Urversprechen der sozialen Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Es war kein Freudscher. Zu diesem Urversprechen der sozialen Marktwirtschaft und Ludwig Erhard zitieren, der 1948, also lange bevor er in Kanzlernähe gekommen ist oder in Wirtschaftsministernähe, formuliert hat. Es gibt diese Formulierung bei Ludwig Erhard in verschiedensten Ausprägungen. Ich zitiere: Die Freiheit der Märkte bedeutet doch nicht Freibeutertum und sie bedeutet nicht Verantwortungslosigkeit. Nicht der sinn- und seelenlose Termitenstaat mit seiner Entpersönlichung, Erhard hat dies formuliert natürlich mit dem Bild der Nazizeit vor Augen des Menschen, sondern der organische Staat, gegründet auf die Freiheit des Individuums, zusammenstrebend zu einem höheren Ganzen. Das ist die geistige Grundlage, auf der wir eine neue Wirtschaftsordnung aufbauen wollen. Dieses höhere Ganze oder auch das Ethische, wie Erhard formuliert hat, taucht in seinen Schriften immer wieder auf aus dieser Zeit. Es ist der Versuch, den Unterschied zwischen dem angloamerikanischen Bild der Marktwirtschaft und der sozialen Marktwirtschaft in Worte zu fassen. Heute scheint oft aus der Sicht der Menschen das genaue Gegenteil vorzuherrschen, dass sich nämlich alles der Ökonomie unterzuordnen habe. Dabei ist gerade der ökonomische Erfolg der Bundesrepublik Deutschland, wie ich finde und wo ich überzeugt davon bin, genau auf diese Balance gegründet, auf den freien Markt einerseits und auf die Leitplanke des Artikels 14, auf Eigentum und seine Allgemeinwohlverpflichtung andererseits. Ich habe vor einem Jahr, meine Damen und Herren, manch einer wird sich erinnern, darüber nachgedacht, für wen wir Politik machen. Für die eine Hälfte, die wählen geht, oder stellvertretend auch für die andere Hälfte, der wir mittlerweile ziemlich egal sind. Und ob das nicht sogar im Widerspruch zueinander stehen könnte. Darauf zu achten, dass das nicht im Widerspruch steht, dass wir an alle denken, ist unsere Verantwortung auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen. Ich bin ganz zuversichtlich, ich bin immer zuversichtlich und optimistisch, dass ein guter Teil unserer großen stadtpolitischen Schwerpunktsetzungen möglicherweise den Zärtlichkeitstest von Papst Franziskus bestehen könnte. Meine Damen und Herren, denken Sie zum Beispiel an die großen Investitionen im Bereich Bildung und Betreuung, die wir getätigt haben und weiter tätigen werden. Denken Sie an die Schulhausbauinitiative, man kann es schon fast so nennen, im Geschäftsbereich vom Kollegen Xell werden in den nächsten Jahren Hunderte von Millionen ausgegeben, an unseren 10-Punkte-Plan gegen die Kinderarmut, an den Versuch dieser zähen Langzeitarbeitslosigkeit in unserer Stadt Herr zu werden, sie abzubauen, an die Seniorennetzwerke und Pflegestützpunkte in den Stadtteilen, an den Versuch, vom Kulturrucksack bis Mubikin, allen Kindern einen Zugang zum Kulturleben zu geben oder auch an unsere Integrationsarbeit. Stellvertreterpolitik für die, die keine bösen Briefe mehr schreiben und keine bösen Mails, denen die Politik egal ist. Das ist Politik, von der Notwendigkeit wir im Rat mit großer Mehrheit überzeugt sind. Da kann aus Maßnahmen und Investitionen vielleicht, man muss vorsichtig sein, irgendwann auch wieder Vertrauen entstehen, vielleicht auch wieder ein Stück Urvertrauen in diese Gesellschaft. Die Stadt Nürnberg wächst. Sie ist attraktiv, sie bietet viel Lebensqualität. Darüber stimmen die Menschen mit den Füßen ab, wir sehen es an unserer Statistik. Im Bereich der Stadtentwicklungspolitik werden in den nächsten Jahren wichtige Weichen für die Zukunft gestellt werden. Quellegelände, Südbahnhof, die Hochschulansiedlung auf AEG, Langwasser T, Langwasser Z, das tiefe Feld und viele andere kleinere Entwicklungen. Das zeigt, dass die Stadt, jede Stadt, aber gerade auch unsere Stadt, viele Möglichkeiten hat. Sie ist keine Ansammlung von Problemen, sie hat Möglichkeiten, sie hat einen Möglichkeitenüberschuss, den wir nutzen müssen. Bude sagt, wer Angst hat, verpasst das Mögliche. Ich würde mir wünschen, dass wir alle zusammen in Politik und Zivilgesellschaft diesen Satz umkehren und uns zu eigen machen und sagen, wer genug Möglichkeiten hat, der verpasst hoffentlich die Angst. Der muss sich diesen Zukunftsängsten nicht hingeben, weil er die Möglichkeiten sieht, die wir ihm, die wir ihr geben, die wir ihnen einräumen. Und diese Möglichkeiten zu schaffen, ist, wie ich meine, unsere Aufgabe jenseits aller tagesaktuellen Fragen. Diese Möglichkeiten wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, und uns allen, dass wir sie im nächsten Jahr für viele, möglichst viele Menschen multiplizieren. Glück und Gesundheit, wie immer, sonst nichts, weil die materiellen Dinge nicht so wichtig sind, wünsche ich Ihnen. Und wie genauso immer gehört das letzte Wort dem Club. Wer Angst hat, der verpasst das Mögliche. Und wer so leidenschaftlich verrückt ist wie die Clubfans, der hofft auf das Unmögliche. Ein gutes neues Jahr.